HR Info. Politik.
Wie steht es um die Pressefreiheit in Deutschland? Unabhängig und frei soll sie sein, die Presse. Ist sie es in Deutschland auch wirklich? Unser Thema heute in der Sendung Politik. Ich bin Isabel Reifenrath. Guten Tag. Jede Frage muss erlaubt sein, jede Veröffentlichung auch. Landesverrat und die Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen wurde vor 2 Jahren Markus Beckedahl vorgeworfen. Er betreibt den Internetblog netzpolitik.org. Die Ermittlungen gegen ihn wurden eingestellt. Heute sagt er:
Natürlich muss man sich als Journalist immer daran halten, dass es auch Grenzen von Freiheit gibt. Aber wir sollten uns nicht einschüchtern lassen, sondern auch möglichst schauen, dass wir größtmögliche Pressefreiheit anwenden, selbst nutzen und immer wieder versuchen, mehr Pressefreiheit zu erringen. Weil letztendlich sind es ja unsere Rechte als Journalisten, als Gesellschaft, die essentiell für eine Demokratie und eine offene Gesellschaft sind.
Später spreche ich ausführlicher mit ihm. Eine echte Demokratie kann ohne die Freiheit der Medien nicht existieren. Sind die Medien nicht frei? Ist die Demokratie, ist das Land auch nicht frei? Wie die Pressefreiheit in unserem Grundgesetz verankert ist, dazu ein Beitrag von meiner Kollegin Anne Bayer.
Im Artikel 5 Absatz 1 heißt es ganz klar:
Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Damit ist garantiert, jeder und jede soll sich seine eigene freie Meinung bilden können. Die Idee dazu wurde insbesondere in der Zeit der Aufklärung entwickelt. Während Pressefreiheit in den USA und in Frankreich schon im 18. Jahrhundert als Menschenrecht eingeführt wurde, dauerte es in Deutschland rund 100 Jahre länger, bis sie im Reichspressegesetz einheitlich geregelt war. Doch schon während der Weimarer Republik gab es Prozesse gegen Journalisten und die Nationalsozialisten schalteten die Presse dann komplett gleich. Nach Kriegsende bekam Deutschland von den Alliierten die Pressefreiheit systematisch verordnet. Heute spricht man von der 4. Gewalt im Staat. Gemeint sind die Medien, die die Mächtigen kontrollieren sollen. Ein Blick auf die Weltkarte der Pressefreiheit zeigt jedoch, das gilt für die meisten Länder der Welt nicht. Im vergangenen Jahr hat sich die Lage für Journalisten und Medien weltweit verschlechtert. Das geht aus der Rangliste der Pressefreiheit 2017 hervor, die die Organisation Reporter ohne Grenzen veröffentlicht hat. Betroffen sind davon auch viele Demokratien. So habe zum Beispiel
in den USA die Verfolgung von Investigativjournalisten und Whistleblowern zugenommen. Oder hat in Polen die nationalkonservative Regierung das öffentliche Fernsehen unter ihre Kontrolle gebracht. Auch sind Journalisten im Wahlkampf von Politikern verbal angegriffen worden.
Viele Beispiele auch in der deutschen Geschichte zeigen, dass es immer wieder zu Interessenskonflikten zwischen Journalisten und Politikern gekommen ist. Dann müssen die Richter im Fall zu Fall abwägen, welches Gut höher zu bewerten ist. Das Grundrecht der Pressefreiheit stößt auch an Grenzen, wenn sie dem Grundrecht der Menschenwürde desjenigen, über den berichtet wird, zuwiderläuft. Der 2. Absatz des Grundgesetzartikels 5 ergänzt deshalb:
Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutze der Jugend und in dem Recht der persönlichen Ehre.
Aber auch Journalisten sind strafrechtlich besonders geschützt. Sie verfügen über ein in der Strafprozessordnung verankertes Zeugnisverweigerungsrecht. Es garantiert, dass Redaktionen ihre Quellen geheim halten dürfen. Damit verbunden ist ein Durchsuchungs- und Beschlagnahmungsverbot.
Wir Journalisten dürfen unsere Informanten geheim halten, um sie zu schützen. Umso explosiver war die Affäre um Netzpolitik.org im Jahr 2015. Dem Journalisten Markus Beckedahl wurde Landesverrat und die Veröffentlichung von Staatsgeheimnissen vorgeworfen. Netzpolitik.org ist ein unabhängiger Blog, nur von Spendengeldern finanziert. Auf diesem Blog schreiben Journalisten über Telekommunikationsgesetze, staatliche Überwachung und netzpolitische Themen. Markus Beckedahl hatte Protokolle des Verfassungsschutzes veröffentlicht, die als vertraulich eingestuft waren. In diesen Protokollen ging es darum, dass der Verfassungsschutz die Profile von Extremisten in den sozialen Netzwerken überwachen wollte. Ohne richterlichen Beschluss in Deutschland, verfassungsrechtlich verboten. Mit dem Journalisten Markus Beckedahl spreche ich nun. Herr Beckedahl, zum Zeitpunkt, als Sie die Protokolle des Verfassungsschutzes veröffentlicht haben, haben Sie damals schon damit gerechnet, dass das solch hohe Wellen schlagen wird?
Nein, das Ausmaß dieser Sache haben wir uns damals, als wir die Artikel geschrieben haben, nicht vorstellen können. Das liegt auch daran, dass eigentlich so gut wie niemand diesen Straftatbestand Landesverrat, der aus der Mottenkiste der Jura-Geschichte kommt, noch auf dem Schirm hatte. Als wir mit diesem Brief, den uns der Generalbundesanwalt dann zugeschickt hatte, um uns über die Ermittlungen zu informieren, als wir damit online gegangen sind, gab es dann auch bei allen großen Medienhäusern in den Justiziaten ein großes Nachschlagen, was das überhaupt ist, was das bedeutet, weil kaum jemand wusste mehr, dass mit Landesverratsermittlungen in Deutschland im Jahr 2015 noch gegen Journalisten vorgegangen werden kann.
Haben Sie die Protokolle damals ausreichend geprüft? Konnten Sie sicher sein, dass Dritte keinen Schaden durch die Veröffentlichung nehmen?
Wir überprüfen selbstverständlich jede einzelne sensible Veröffentlichung, wie es wahrscheinlich jeder Journalist bei jedem Medium auch macht. Wir haben vorher intensiv mit unseren Juristen, die uns ehrenamtlich beraten, darüber gesprochen. Und wir haben uns letztendlich für eine Veröffentlichung entschieden, weil keine personenbezogenen Daten dort drinne waren. Es betraf also keine Personen, auf die Rückschlüsse gezogen werden konnten. Es betraf keinerlei laufende Operation. Das heißt, wir haben niemanden gefährdet, sondern wir haben lediglich dokumentiert und auch mit Anhängen, wie profan eigentlich auch der Ausbau dieses Überwachungsstaates aussieht, wenn man sich mal diese ganzen Verwaltungsabkürzungen, Verwaltungskostenstellen anschaut.
Hat sich denn Ihre Grenze, was Sie nicht veröffentlichen, durch diese Affäre verschoben, verändert?
Nein, es hat sich nichts geändert. Wir hatten vorher auch schon die Policy, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Das Zitat stammt aus der Hackerethik des Chaos Computer Clubs und ist eine unserer Prämissen, wenn wir an Veröffentlichungen rangehen. Wir sind aber ein klein wenig sensibler geworden, was es denn bedeutet, wenn wir Sachen veröffentlichen, die tatsächlich Mächtigen ja, auf die Füße treten und beherzigen das sich, indem wir noch besser und noch intensiver uns vorbereiten, recherchieren und Sachen dann zusammenstellen, um quasi keine freie Flanke zu bieten, worüber man dann unsere investigative journalistische Arbeit angreifen könnte.
Also sichern Sie sich juristisch jetzt besser ab?
Wir haben das vorher auch schon gemacht, wir machen das jetzt sogar noch intensiver.
Nicht nur gegen Sie, sondern auch gegen Ihre Informanten wurde damals ermittelt. Jetzt, 1,5, 2 Jahre später, haben Sie das Gefühl, Informanten sind dadurch eingeschüchtert?
Kann ich letztendlich nicht so genau sagen, weil wir teilweise mit Informanten auch nicht direkt Kontakt haben. Das heißt, uns werden auch über die verschiedensten Wege, wie vielen Journalisten, Materialien zugeschickt, dass wir teilweise gar nicht so genau wissen können und wollen, wo diese Sachen herkommen. Wir haben aber schon mitbekommen, dass es in vielen Behörden auf einmal auf der einen Seite Menschen gibt, die natürlich vorsichtiger geworden sind, wenn es darum geht, überhaupt mit Journalisten zu sprechen, weil vielen auch bewusster geworden ist, dass wir alle bei digitalen Kommunikationswegen Datenspuren hinterlassen und dass es dann auch natürlich auf Seiten von Behörden Interessen gibt, mögliche Lecks nachvollziehen zu können. Das heißt, hier haben wir sicherlich einen Einschüchterungseffekt zu bemerken. Auf der anderen Seite haben wir aber auch schon vernommen, dass Menschen selbstbewusster geworden sind, potenzielle und richtige Quellen, Whistleblower, die seitdem denken, jetzt erst recht, wenn der Staat schon so über die Stränge schlägt bei so einer Sache, dann muss man ihn halt kontrollieren und besser auf die Finger schauen. Und dafür sind natürlich Quellen für Journalisten bei ihrer Arbeit notwendig.
Es gab kurz nach Ihrer Affäre eine Umfrage der Deutschen Journalistenunion und danach haben 92% der 821 befragten Journalisten gesagt, sie befürchten selbst auch Einschüchterungen durch den Staat. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie gut glauben Sie, steht die Pressefreiheit in Deutschland da, wenn 10 der ideale Zustand wäre?
Zwischen 6 und 7 sinkend.
Auf der Rangliste von Reporter ohne Grenzen stehen wir im internationalen Vergleich auf Platz 16.
Dafür, dass wir von uns selbst so hohe Vorstellungen haben, moralische, ethische Vorstellungen, ist es eigentlich ganz schön uncool, nur auf Platz 16 zu stehen und nicht irgendwie einen der Spitzenplätze zu belegen.
Mit Markus Beckedahl von netzpolitik.org spreche ich gleich weiter. Wie steht es um die Pressefreiheit in Deutschland? In der Netzpolitik.org-Affäre hat der Staat versucht, die Journalisten und ihre Informanten einzuschüchtern. Justizminister Heiko Maas und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel haben sich später dafür eingesetzt, dass die Anklage fallen gelassen wurde. Der verantwortliche Generalbundesanwalt Harald Range wurde in den Ruhestand versetzt. Wie frei ist die Presse in Deutschland, wenn der Staat versucht, Einfluss auf die Berichterstattung zu nehmen? Sabine Müller aus unserem Hauptstadtstudio in Berlin berichtet von ihren Erfahrungen und anderen prominenten Fällen.
Es ist knappe 2 Jahre her. Da klingelte an einem Sonntagmorgen um 9:30 mein Diensthandy und die Sprecherin des damaligen SPD-Chefs Gabriel war dran. Sie erklärte mir in barschem Ton, Gabriel finde meinen Beitrag über ihn auf tagesschau.de absolut nicht okay. Der müsse runter von der Seite. Ich war kurz sprachlos, weil mir erstens sowas noch nie passiert war und ich zweitens die Aufregung nicht wirklich verstand. Sicher, ich hatte einen kritischen Blick auf Mr. Zickzack geworfen, aber sowas hörte Gabriel doch dauernd. Die Sprecherin drohte mir, wenn ich nicht dafür sorge, dass der Text verschwinde, werde sie sich an höhere Stellen wenden. Nach der ersten Sprachlosigkeit erklärte ich ihr, ich hätte inhaltlich nichts zurückzunehmen und sehe keinen Grund, irgendetwas von der Tagesschau-Seite zu streichen. Daraufhin legte sie grummelnd auf und es kam auch nichts mehr nach. Ein ziemlich leichter Sieg für die Pressefreiheit, ganz anders als bei den großen Kämpfen, die andere ausfechten mussten.
Abgrund von Landesverrat im Lande,
schimpfte Kanzler Konrad Adenauer 1962 über den Spiegel und dessen Geschichte über die Schwächen der militärischen Verteidigungsbereitschaft Deutschlands. Die Strafverfolgung wegen angeblichem Landesverrat brachte mehrere Spiegeljournalisten für Monate ins Gefängnis, Redaktion und Privatwohnungen wurden durchsucht. Dass die Sache so ausging, wie sie ausging, nämlich mit der Freilassung der Spiegelmitarbeiter und dem Rücktritt von Verteidigungsminister Strauß, lag auch daran, dass die Öffentlichkeit klar für die Pressefreiheit Partei ergriff.
Schon erhört.
Eine große Schweinerei.
Der Vorwurf Landesverrat ist selten. Wegen Geheimnisverrat wird aber öfter gegen die Presse vorgegangen. 2005 etwa, als der Cicero-Autor Bruno Schirra aus einem vertraulichen BKA-Bericht zitierte. Redaktionsräume und die Privatwohnung Schirras wurden durchsucht.
Man hat mir sozusagen das Haus leergeräumt. Man hat mir mein gesamtes Recherchearchiv mitgehen lassen.
Cicero legte Verfassungsbeschwerde ein. Die Richter in Karlsruhe gaben den Journalisten recht. Unliebsame Berichterstattung hinterher zu ahnden, ist die eine Sache, sie schon im Vorfeld zu unterbinden, eine andere. Die AfD hat das immer mal wieder versucht und bestimmte Journalisten von Parteitagen ausgeschlossen. Die ganz großen Kämpfe mit der Politik um die Pressefreiheit, sie sind vergleichsweise selten. Kleinere Scharmützel im Alltag sind dagegen fast schon Normalität.
HR Info. Politik.
Wie steht es um die Pressefreiheit in Deutschland? Der Betreiber des Internetblogs netzpolitik.org, Markus Beckedahl, ist mit mir im Gespräch. Sein Blog finanziert sich nur über Spenden. Er will unabhängig und frei über netzpolitische Themen berichten. Durch die sozialen Medien im Netz hat sich die Medienwelt enorm verändert. Zum einen das Nutzungsverhalten, aber auch die Verbreitung und die Sender. Jeder kann heute senden. Aber Herr Beckedahl, sprechen wir zunächst über das Nutzungsverhalten. Immer mehr Menschen informieren sich über die sozialen Medien. Wir abonnieren dort Medien, Parteien, Personen, die uns gefallen. Können wir dadurch wirklich selbst entscheiden, was wir zu sehen bekommen und was nicht?
Das versucht Facebook uns so zu suggerieren und den wenigsten Nutzern ist es tatsächlich ausführlich erklärt worden in Form von Medien und Digitalbildung, wie zum Beispiel Algorithmen bestimmen, welche Inhalte wir auf solchen Plattformen zu sehen bekommen. Diese Algorithmen arbeiten ja nach hochkomplexen Rezepten, die bewerten ja, für was wir uns interessieren, was wir in der Vergangenheit angeklickt haben, was unsere Freunde wie häufig angeklickt haben und stellen daraus dann individuell etwas zusammen, was in der Regel eher dazu führt, dass unsere Vorstellungen und unsere ja auch politischen Einstellungen kopiert und gespiegelt werden, anstatt dass wir neue Dinge erfahren, die man vielleicht früher oder auch heute noch teilweise beim Zeitungskonsum bekommen hat, wenn man halt eine Seite weiterblätterte und auf einmal auf ein Thema gestoßen wurde durch die redaktionelle Auswahl, mit dem man sich sonst noch nie beschäftigt hatte und auf einmal die Chance hat, das zu lesen.
Trotzdem vertrauen ja viele Menschen Facebook immer mehr als den etablierten Medien. Dabei gibt es auf Facebook auch immer mehr Fake News, Falschmeldungen, Lügen, politische Stimmungsmache. Justizminister Heiko Maas will mit dem sogenannten Netzwerkdurchsetzungsgesetz gegen Hasskommentare und Fake News vorgehen. Dieses Gesetz soll die Betreiber der sozialen Medien dazu zwingen, rechtswidrige Inhalte innerhalb von 24 Stunden zu sperren oder zu löschen. Herr Beckedahl, Sie halten nichts von diesem Gesetz. Warum?
Ich halte das für nicht den richtigen Ansatz. Ich kann die Intention verstehen. Sie wirkt nur ein bisschen hilflos, diese Diskursräume quasi mit einer Privatisierung der Rechtsdurchsetzung zurückzuerobern, weil wir ja gerade diesen Plattformen damit in eine Lage bringen, gleichzeitig Richter und Henker zu spielen. Und das sollte in einer Demokratie nicht ein privater Akteur übernehmen, sondern das sollte der Rechtsstaat übernehmen. Und da haben wir leider in den vergangenen Jahren zu lange uns zurückgelehnt und zu wenig darauf geachtet, rechtzeitig und in größerer Menge Staatsanwaltschaften, Richter, Gerichte in digitalen Themen zu schulen und die Rechtsdurchsetzung gegenüber Plattformen wie Facebook zu stärken. Heute ist ja das Problem, dass wenn Sie Anzeige erstatten gegen jemanden, der den Holocaust leugnet oder typische Hasskriminalität mit etwas eindeutig rechtswidrig ist, dass Ihre Anzeige wahrscheinlich irgendwo versandet. Und wenn Facebook das Ganze dann löscht, ist das Problem ja auch nicht gelöst, sondern ich gehöre eher zu den Menschen, die halt der Meinung sind, naja, wenn wir in ausreichender Zahl mal von unserem Rechtsstaat diese Menschen vor Gericht stellen würden und nicht nur einmal die Woche einen durch die Medien reichen, dem das passiert ist, dann hat das eine viel größere Abschreckung Art und ist vor allen Dingen viel weniger rechtsstaatsinkompatibel, als wenn wir das mit einem Netzwerkdurchsetzungsgesetz diese Plattformen machen lassen.
Aber ist das nicht unrealistisch zu fordern, dass jeder Hasskommentar im Netz von einem Gericht beurteilt wird? Ich meine, die Gerichte in Deutschland sind ja jetzt schon heillos überlastet.
Ja, das ist natürlich eine der kleinen Herausforderungen, wenn wir in den letzten Jahren unseren Rechtsstaat ganz schön zusammengespart haben. Wir sind massiv an der Polizei gespart worden, an den Gerichten und jetzt sehen wir die Ausmaße. Aber ich halte es dennoch für den vollkommen falschen Weg, dann halbwegs aufzugeben und zu sagen, naja, wir finden uns jetzt damit ab, dass zukünftig die Meinungsfreiheit von irgendwie Billigarbeitern bei Facebook oder von zukünftig Algorithmen geregelt wird, weil das halt natürlich sehr negative Auswirkungen langfristiger Art auf unsere Meinungsfreiheit haben könnte. Das sind Eingriffe in unsere Grundrechte und das sollten wir echt keinem Unternehmen überlassen, sondern ganz klar von Gerichten klären lassen.
Nun bemüht sich Facebook ja schon darum, jemanden zu finden, der diese Aufgabe für sie übernimmt. Das Recherchebüro Korrektiv arbeitet jetzt für Facebook. Die Redakteure prüfen Fake News, die von Usern gemeldet werden. Ist das keine gute Lösung?
Ja, das ist auch wieder einer von möglichen Lösungswegen, um das Problem oder die Herausforderung dieser Falschnachrichten in den Griff zu bekommen. Viele Menschen haben nicht gelernt, in digitalen Zeiten Falschmeldungen von echten Meldungen unterscheiden zu können. Das ist ja auch relativ komplex. Wir haben es ja auch teilweise mit Falschmeldungen zu tun, wo ein Quäntchen Wahrheit drin ist, die aber aus politischen Gründen dann sehr gezielt gesteuert und verändert werden. Und Facebook, aber auch Google versuchen jetzt, dem etwas Einhalt zu gebieten, indem man mit externen Fact-Checkern, Faktenfindern zusammenarbeitet, die dann wiederum bei bestimmten sehr viral gehend, also sehr häufig, sehr schnell verbreiteten Meldungen, diese gegenüberprüfen und gegebenenfalls eine Art Warnmeldung dazu schreiben, dass das nicht der Wahrheit entspricht. Die Frage ist letztendlich, ob das tatsächlich etwas bringt für diese Menschen, die halt eher von Wut und Hass gesteuert sind. Die werden sicherlich, wenn Korrektiv draufschreibt, das ist eine Falschmeldung, genau das Gegenteil denken. Aber möglicherweise reichen diese Warnmeldungen, um die große Masse an Bürgern, die jetzt nicht hassgetrieben sind, aber die vielleicht zu wenig Medienbildung bekommen haben, weil sich darum keiner kümmert, dass die dann vielleicht vorher gewarnt werden, bevor sie alles auf Teilen klicken und quasi mithelfen, Falschmeldungen weiter zu verbreiten.
Sind die Redakteure von Korrektiv die richtigen Ansprechpartner?
Also man muss ja erstmal dazu sagen, die Redakteure von Korrektiv sind auch erstmal mit die einzigen, die überhaupt bereit waren, hier mit Facebook zusammenzuarbeiten. Viele Medien waren halt auch sehr selbstbewusst der Meinung, warum sollten sie quasi Facebook kostenlos helfen, das Problem zu lösen. Korrektiv selbst ist in der Lage, externe Stiftungsgelder zu organisieren, die das dann quasi refinanzieren, sodass man halt einigermaßen noch unabhängig von Facebook ist. Ich Ich persönlich habe Vertrauen in die Arbeit von Korrektiv, aber ich weiß auch, da draußen gibt es ganz viele, die halt aus irgendwelchen Verschwörungstheorien oder aus anderen Gründen Korrektiv nicht vertrauen. Und da ist dann halt die Frage, gibt es überhaupt Akteure in unserer Gesellschaft, die von allen akzeptiert sind? Wahrscheinlich nicht mehr.
Wäre das der öffentlich-rechtliche Rundfunk?
Ja, da haben wir dasselbe Problem. Ne? Also Menschen, die Korrektiv nicht mögen, mögen in der Regel auch die ARD nicht. Ne? Also ich sehe die ARD, die ich mitfinanziere, auch weitgehend als vertrauenswürdig an. Aber wir haben einen kleinen, sehr lautstarken Teil unserer Bevölkerung, die nicht mehr bereit sind, die ARD mitzubezahlen, mitzufinanzieren und die auch gar nicht glauben, was in der ARD publiziert wird. Und mit diesem Phänomen müssen wir halt umgehen.
Also ist die Lösung unseres Problems eigentlich mehr und bessere Medienpädagogik?
Ja, ich glaube, einer der besten Auswege aus dieser ganzen Misere, in der wir uns gerade befinden, ist massive Investitionen in Medien und Digitalbildung. Das versprechen zwar immer alle Politiker, davon reden auch immer alle. Aber wenn man dann konkret in die Haushalte reinschaut, was wir an Steuergeldern für Medien und Digitalbildung ausgeben, dann findet man das kaum. Und was man findet, das bringt einen eher zum Heulen. Also hier brauchen wir viel mehr Investition, weil das Problem geht nicht weg. Immer mehr Menschen werden zum Sender. Dadurch, dass wir auf einmal Smartphones haben, wo ein Fernseh- und Radiostudio eingebaut ist. Das hat auch alle viele Vorteile, aber niemand hat uns erklärt, welche Verantwortung damit einhergeht, zum Sender zu werden. Niemand hat uns richtig erklärt, was es bedeutet, wenn wir auf einmal teilen können und wenn auf einmal viele Menschen gemeinsam Dinge weiter verteilen. Also mit anderen Worten, wir brauchen hier mehr Sensibilisierung und wir brauchen mehr Medienbildung, um diese Phänomene ja in die richtigen Wege bringen zu können.
Facebook, das neue Medium, mittlerweile zensiert und nur so frei, wie es die Algorithmen erlauben. Ich habe mit Markus Beckedahl gesprochen, der den Internetblog netzpolitik.org betreibt. Werden Medien gesteuert, werden Fake News gezielt eingesetzt, dann ist auch die Pressefreiheit in Gefahr. Ein Kommentar nun von unserer Chefredakteurin und Leiterin von HR Info, Katja Marx.
Seit 25 Jahren bin ich Journalistin. In dieser Zeit hatte ich noch nie das Bedürfnis, einen Kommentar in eigener Sache zu schreiben. Oder gar über den Tag der Pressefreiheit. So selbstverständlich war es für mich, in einem Land zu leben und zu arbeiten, in dem nicht nur die Meinungsfreiheit gilt, sondern auch die Pressefreiheit selbstverständlich ist. In einem demokratischen Rechtsstaat, der ohne den Streit um Fakten, Argumente und Meinungen gar keiner wäre. Das ist für mich am heutigen Tag der Pressefreiheit anders. Ich bin entsetzt darüber, dass in demokratischen Staaten der gesellschaftliche Konsens für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit verloren zu gehen scheint. In der Türkei, in Polen, in Ungarn werden Journalisten massiv bei ihrer Arbeit behindert. Der Präsident der mächtigsten Demokratie der Welt, Donald Trump, verunglimpft Journalisten, erschließt sie von Pressekonferenzen aus, beschimpft sie und bezeichnet sie pauschal als Lügner. Und das nicht nur, weil sie in Kommentaren Meinungen äußern, die er nicht teilt, sondern auch deshalb, weil sie Fakten verbreiten und Fragen stellen, die ihm nicht passen. Sie also nichts anderes tun als ihre Arbeit. Eine freie Presse ist wertvoll und sie ist existenziell für eine Demokratie. Es ist unsere Aufgabe als Journalisten, Informationen zusammenzutragen, Fakten zu recherchieren und Behauptungen zu überprüfen, Zusammenhänge zu erläutern, Nachrichten und Hintergrundinformationen zu verbreiten und einzuordnen. Und sie auch namentlich und als persönliche Meinung gekennzeichnet zu kommentieren. Und das alles können wir nur, wenn die Pressefreiheit in der Gesellschaft als hohes und unveräußerliches Gut geschätzt wird. Das sollte uns allen wichtig sein. Denn nur wenn wir als Journalisten Zugang zu Quellen haben, ungehindert recherchieren und auch kritisch berichten können, können wir unseren Job gut machen und damit zur Meinungsbildung in Deutschland beitragen. Wie arm wären wir ohne Journalismus? Wir könnten uns zwar bequem der Verbreitung ungeprüfter Behauptungen bedienen und gemütlich in den Echokammern unserer eigenen Meinung im Internet einkuscheln, aber mit demokratischem Diskurs und dem Ringen um die besseren Argumente hätte das nichts mehr zu tun. Und schon gar nicht mit der Freiheit, auch an einer anderen Meinung interessiert zu sein. Und noch eines. Der ehemalige Bundespräsident Joachim Gauck hat es uns während seiner Amtszeit immer wieder klargemacht. Freiheit und Verantwortung gehören unzertrennlich zusammen. Er hat recht. Und deshalb gilt dieser Satz auch für die Pressefreiheit. Wir Journalisten haben die Pflicht, verantwortungsvoll und achtsam mit dem Vertrauen und der Freiheit umzugehen, die uns die Gesellschaft schenkt. Und daraus jeden Tag Journalismus von höchster Qualität zu machen. Das gelingt nicht immer. Auch uns hier bei HR Info nicht, denn auch wir Journalisten sind nur Menschen und alle Menschen machen Fehler. Aber die können und müssen korrigiert werden. Auch das gehört zum verantwortungsvollen Umgang mit dem Recht auf Pressefreiheit. Aber das hält jede Demokratie aus. Sie hält sogar schlechten Journalismus aus, denn der darf und muss kritisiert werden. Was aber keine Demokratie aushält, ist die Einschränkung der Pressefreiheit.
Das war die Sendung Politik. Ich bin Isabel Reifenrath. Unseren Podcast gibt es unter hrinforadio.de.